Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana Ivanova. Heute fahre ich nach Krellingen. Ein Treffen mit Müssi Motowen.
Ich bin lange Zeit als Berufsmusikerin unterwegs gewesen. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht, mit 18 schon. Bin vielseitig interessiert, so würde ich mich beschreiben. Habe, weil es mich einfach interessiert, unfassbar viel auch zum Beispiel Fernstudiengänge und so gemacht, weil ich einfach ich finde Wissen spannend. Ich möchte viele Dinge verstehen, begreifen und auch können am Ende. Und so würde ich mich also als durchaus kreativen, interessierten Menschen beschreiben. Ich hoffe, mit gut ausgeprägtem Maß an Toleranz und Mitgefühl. Und ich habe sehr viel Lebensfreude. Ich mag mein Leben. Ich mag, wie wir leben. Bin aber auch recht schnell zufrieden und freue mich, wenn ich Dinge tun kann, die mir und anderen Menschen Freude machen.
Müssi Motowen. Für alle im Ahrtal ist ihr Name ein Begriff. Mit ihren Aktionen und besonders mit dem Helferstab in Krellingen hat Müssi Motowen ganz viel nach der Flutkatastrophe bewegt und bewegt weiter. Wir treffen uns bei der Alten Krähe in Krellingen und sprechen über das Schwierige, über das Gute, über das, was geblieben ist.
Also, da du ja mitbekommen hast, dass wir Eltern geworden sind, kann ich sagen, das Gefühl, zumindest privat, ist im Moment sehr glücklich in der kleinen Familie. Aber wenn ich natürlich auf das Geschehen noch schaue und was hier zu tun ist, immer noch ein bisschen gedämpft natürlich. Es gibt sehr viel Arbeit, sehr viele Dinge, die noch nicht erledigt sind, wo einfach die Hoffnung ist, dass wir das in Gemeinschaft gut ins Positive umkehren können. Die ist da, aber es ist halt noch viel Arbeit.
Du hast ganz viel ins Leben gerufen und ganz viel auf die Beine gestellt. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Flutkatastrophe, wie ist das entstanden, die Idee bei dir? Also wie ist das alles?
Auch ich werde das ja schon des Öfteren mal gefragt. Und da muss ich sagen, also wir waren eigentlich im Urlaub. Wir waren auf Föhr bei einer guten Freundin und wollten auch noch mindestens eine Woche bleiben. Und hier sitzen wir ja gerade in meiner Gastronomie. Und ich habe hier halt auch Mitarbeiter, die unten in Kreuzberg wohnen und überhaupt in der Region. Und die riefen an, hier braut sich was zusammen. Irgendwie ist das alles ganz komisch. Es hört nicht auf zu regnen, das Wasser steigt. Und so haben wir immer wieder Bilder bekommen, eigentlich so stündlich, die uns dazu gebracht haben, dass wir gesagt haben, wir müssen den Urlaub hier abbrechen und nach Hause. Wir haben neben der Gastronomie halt eben auch Tiere. Wir haben Schafe, Hühner, Gänse und haben uns da irgendwie Sorgen gemacht und wollten halt nach Hause. Dann sind wir losgefahren und haben festgestellt, es ist gar nicht so leicht. Wir haben unendlich lange gebraucht, sind irgendwie 14, 16 Stunden gefahren. Und die Rückreise war haarsträubend, also im Dunkeln dann sind ja auch die Laternen ausgefallen, also spätestens ab Köln hat man gemerkt, hier ist richtig was passiert. Dann hat ein Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, dreht wieder um, ihr kommt gar nicht nach Hause, aber dieser unbändige Wille, wir wollen halt gucken, was los ist, hat uns dann dazu gebracht, dass Lissi ausgestiegen ist, sich im Dunkeln die Hosenbeine hochgekrempelt hat, geschaut hat, wie tief das Wasser ist. Das war eigentlich auch total gefährlich. Und ich dann gesagt habe, okay, bis 40 Zentimeter können wir mit dem Auto durchfahren. Und so haben wir es dann wirklich auch irgendwann nach Hause geschafft. Und wir sind ja hier auf dem Berg. Und selbst hier hat man gemerkt, was ist denn da los? Also das ganze Geröll vom Berg ist runtergekommen. Natürlich im Vergleich zu unten braucht man nicht drüber reden. Aber auch wir hatten Wasser also die Toilette ist hochgekommen und so Geschichten. Und wir gesagt, was ist denn hier los? Dann haben wir uns eine Stunde auf zwei aufs Ohr gelegt, nachdem wir gesehen haben, dass es den Tieren gut geht. Und dann sind wir hier die Serpentinen runtergefahren, weil wir nach Kreuzberg wollten. Wir wollten zu Freunden, zu Mitarbeitern und schauen, ob es denen gut geht, weil die ja telefonisch nicht erreichbar waren. Und wir sind lediglich bis zu dieser T-Kreuzung gekommen, wo es einmal nach Kirchsaal geht und dann links nach Kreuzberg. Und die Straße war weg. Da habe ich gesagt, was ist denn hier, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Und wir haben halt gesehen, alles Mögliche. Da kam ein ganzer Campingplatz angeschwommen anscheinend. Also da waren zerbrochene Campingwagen, überhaupt Autos, Holz, jede Menge Holz und irgendwie Unrat. Ganz unwirklich. Und dann haben wir umgedreht und haben uns bis nach Altenahr durchgekämpft. Und da waren wir maximal schockiert über die Bilder. Und dann haben wir gesagt, was ist denn hier passiert, bitte? Und da ist uns erstmal klar geworden, dass das definitiv mal mehr war als nur eine Nacht schlimmer Regen. Und dann haben wir überlegt, wie bei so vielen auch, das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, sondern man kommt ja sofort ins Handeln. Das ist ja, glaube ich, was uns Menschen ausmacht in so einer Katastrophe. Du musst, du hast gar keine Wahl. Ja? So Dinge wie Hunger, Pipi, Kalt, also alle Bedürfnisse sind ausgestellt und Helfen ist angesagt. Und dann haben wir uns, Lissi und ich, meine Freundin und ich, wir haben uns überlegt, was können wir am besten. Und sie ist psychologische Psychotherapeutin für Sucht und Trauma mit einer Praxis in Rheinbach eigentlich. Und ich bin ja originär Konzertveranstalterin mit einem sehr großen Netzwerk und bin es gewohnt, Dinge schnell zu organisieren und vielleicht auch das ein oder andere Problem on point wieder ins Positive zu kehren. Und das haben wir einfach, haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt das tun, was wir am besten können. Sie hat sofort die Notfallversorgung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger übernommen und hat bei Evakuierungen mitgeholfen. Und ich habe sofort das Netzwerk angeschoben und so konnten wir innerhalb von 48 Stunden sattelzugweise nach Krählingen Hilfsgüter transportieren, die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig waren. Also ich sage jetzt mal Strom, Wasser, Gas. Und haben hier in Krählingen mit der Dorfmitte so ein Hilfsnetzwerk, Krählingen hilft, gegründet. Und das waren 2-3 Wochen, die waren unfassbar intensiv und ich war maximal impressed, wie viele Menschen sich da reingeschmissen haben mit all ihren Kompetenzen und über Grenzen gegangen sind, also über ihre eigenen Grenzen. Also da kann ich nur sagen, das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt, was da geleistet wurde in Gemeinschaft.
Und die Idee für den Helferstab ist da entstanden oder später?
Ja, die Idee ist da schon entstanden, weil wir festgestellt haben, also wenn ich wir sage, dann rede ich eigentlich immer von meiner Freundin und mir. Wir haben halt dann auch immer viel geredet. Sie hat zum Beispiel jeden Tag angefangen mit so einer kleinen Teambuilding-Maßnahme, also psychologischer Hintergrund, und hat den Leuten gesagt, wenn ihr runterfahrt, das und das kann passieren. Ne? Also sie auch so ein bisschen
psychologisch
vorbereitet. Wir haben aber festgestellt, dass nach 2-3 Wochen der Druck auf das Dorf, also das, was das Dorf leisten kann in Gemeinschaft, extrem hoch war und Spannungen aufgebaut wurden. Und dass so ein loser Verbund zwar auch durch ein tägliches Briefing an der Kirche schon mal mehr ist als vielleicht einfach loslaufen, aber das Dorf hält das nicht aus. Und dass wir an Grenzen stoßen, was auch die spontane, ungebundene Hilfe angeht, wo es nötig ist, Strukturen aufzubauen. Und das war die Initialzündung zu sagen, wir brauchen das Ganze deutlich professionalisierter, um mit BOS, also mit Katastrophenschutz zusammenzuarbeiten und Dinge nicht doppelt und dreifach machen zu müssen. Denn dass es funktioniert in der spontanen Hilfe, haben wir in den 2-3 Wochen gesehen. Wir haben die wahnsinnigsten Anfragen erhalten und am Ende haben wir es umgesetzt. Also Beispiele, wir haben die Netze für die Bundeswehr eingesammelt, damit die IBC-Container mit Brauchwasser, Trinkwasser mit dem Hubschrauber fliegen konnten. Wir hatten Hubschrauberlandeplatz hier, wir haben ganze Feldküchen in Gebiete mitgeflogen, also fliegen lassen, aber auch Manpower mit dabei gehabt. Wir haben Fachhandwerker ausgeflogen an Gebiete, die noch nicht erreichbar waren, weil keine Zuwege vorhanden waren. Wir haben an die 100 Stromaggregate hier gehabt, mobile Tankstellen, ganz, ganz viele Helfer, die sich hier nach Krählingen orientiert haben. Und das war klar, das muss dann irgendwie besser abgesprochen sein nach den 2-3 Wochen. Ja, und das war halt, wie gesagt, die Initialzündung.
Und du sagtest, der Ort, ihr habt bemerkt, war so überfordert oder Spannungen. Du meinst jetzt Krellingen hier.
Ja, genau.
Und was genau war das? Also was habt ihr bemerkt? Und,
das ist halt, also ich habe an mir selber gemerkt, also ich habe diese 2-3 Wochen, das war ja Stress pur. Also du bist ja nicht in Schlaf gekommen. Das ist, war ja rund um die Uhr wie so ein Duracell-Männchen, total gehetzt, voller Stress, 1000 Dinge zu organisieren. Und wenn du dann nicht schläfst und auch deinen Bedürfnissen nicht nachkommst, dann kann das schon mal sein, dass das einfach zu Spannungen führt. Dann natürlich auch das, was wir haben hier unsere Freiwillige Feuerwehr, die natürlich auch im Einsatz war. Die sind jeden Tag mit schrecklichen Bildern wieder nach Hause gekommen. Die waren irgendwie auch nicht versorgt. Also das, ne, das Tage und Wochen ist das eine unglaubliche Belastung. Und der Unmut, dass man mit der Hilfe nicht andocken kann, dass man nirgendwo gezielt die Dinge, die hier alle angekommen sind, das war ja Gold wert, aber dass man die nicht gezielt und gut unterbringen kann, das hat unglaublich frustriert. Und deswegen war es so wichtig zu sagen, komm, wir versuchen da Struktur reinzubringen. Und das ist uns ja am Ende auch Gott sei Dank gelungen. Wir haben die Idee des Helferstabs konzeptionell niedergeschrieben, haben das eingereicht und von den, ich sage jetzt mal, Profis bewerten lassen. Die fanden die Idee ganz gut. Und so sind wir gestartet, aber natürlich ist der Helferstab heute auch nicht mehr das, was er vor anderthalb Jahren war. Auch wir haben natürlich eine Entwicklung durchgemacht und wachsen natürlich auch und lernen in geballter Form dazu, was es heißt, Katastrophenhilfe zu leisten. Wir sind ja alle im Ehrenamt gestartet und ein Faktor, der uns durch den Kopf ging, ist, also zunächst einmal muss ich sagen, das Bewusstsein oder die Erkenntnis, was, in welchem Ausmaß die Katastrophe sich darstellt, das war mir lange Zeit nicht klar. Wir sind ja gestartet am 15. mit Hilfe und gesagt, okay, jetzt müssen wir hier ein paar Tage aufräumen, dann ist bestimmt wieder gut. Dann hast du irgendwann gedacht, ja gut, dann hängst du noch eine Woche dran. Und irgendwann kam das, scheiße, also ganz ehrlich, wir sind ja nur Jahre beschäftigt. Ne? Und das hat ja ein bisschen gedauert. Sodass wir dann gesagt haben, also es muss eine Perspektive für die Betroffenen sein, auch zu bleiben. Also es braucht Wohnung, das war die Idee auch der Tiny Häuser. Ne? Es braucht Arbeit, die Idee der Infopoints und jetzt auch aufsuchende Hilfe und wie sich das alles entwickelt hat. Und es braucht auch ein stabiles Sozialgefüge. Also Kunst und Kultur, das sind eigentlich die drei Säulen, in denen wir auch nach wie vor hier aktiv sind und die wir als essentiell erachten. Und so haben wir nach einiger Zeit, das war gar nicht so lange, ich glaube November 21, schon Arbeitsstellen angeboten. Das heißt, die Leute, die durch die Flutkatastrophe ihren Job verloren haben oder ihr Haus oder beides, haben eine Möglichkeit gefunden, sich ihren Lebensunterhalt in der Fluthilfe zu verdienen. Und was ich als Konzept super finde und zudem auch noch so, dass wir alle das Gleiche bekommen haben. Da war es egal, ob du studiert bist, ob du 20 Jahre Berufserfahrung hast, sondern die Sache stand im Vordergrund. Und ja, also stehe ich immer noch absolut dahinter. Tolles Projekt und hat also auch gezeigt, dass, ja, dass es wichtig ist, sich auch einzusetzen für die Heimat, aber dass es auch wichtig ist, eben eine Vergütung zu erhalten, um die Möglichkeit zu haben, auch zu bleiben. Weil sonst von Luft und Liebe kann man halt eben nicht leben. Das Ganze ist über den Andreas Schwerter, der hatte ein Helfercamp in Spessart und sein Verbandsbürgermeister, die haben überlegt, die haben eine Wiese, ob sie da irgendwie Container hinstellen. Haben gesagt, ja, das ist ja schön und gut, aber das ist doch ein bisschen weit weg, aber das wäre doch gut, wenn man das flächendeckend, also so haben wir uns unterhalten und dann ist ein Kontakt dazu gekommen und das war eigentlich eher so, wie kriegt man das denn auch logistisch hin und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ja auch Lieferkette schwierig, also Materialien teuer und. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und im Verbund geguckt, wo kriegen wir es hin. Und durch Adria, das ist halt eine Firma, die sich im Bereich Camping und Mobile Houses etabliert hat, haben wir es dann geschafft, die hohe Stückzahl in so kurzer Zeit auch ins Tal zu bekommen und mit Aktion Deutschland hilft, am Ende auch eine Finanzierung hinzubekommen. Und hier in der Verbandsgemeinde Altenahr, finde ich, ist das extrem charmant gelöst, weil wir jetzt hier zum Beispiel in Krählingen 10 Tiny Häuser auf Privatgrundstücken stehen. Das heißt also, die Flutbetroffenen sind in eine gesunde Dorfmitte integriert und können unten in Ruhe aufbauen und oben dann, wenn sie nach, ne, Stress und Staub und was auch immer da auf sie herniederprasselt, einfach auch mal in ein temporäres Zuhause, was klein ist, ja, aber was sauber ist, was warm ist. Und wie gesagt, können sich mit netten Nachbarn unterhalten oder auch die Aussicht genießen. Hier oben ist ja die Welt in Ordnung. Das ist ja, ne? Also man fährt 2-3 Kilometer in die Höhenlagen und ja, sieht ja von der Flutkatastrophe insofern nichts. Deswegen finde ich das Konzept so schön, wie es hier gelöst ist.
Und wenn du jetzt über diese Zeit denkst, was war das Schwierigste für dich?
Also, was für mich unglaublich schwierig ist, ist geduldig zu sein, also die Ausdauer zu haben. Deswegen kann ich die Menschen unten im Tal absolut verstehen, dass der Frust groß ist, weil das unglaublich zermürbend ist, wenn es nicht vorangeht. Also auch bei der, ich sag jetzt mal, Tiny House Aktion, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass wir erst eigentlich im Dezember die Häuser auch stellen konnten und auch an die Medien anschließen konnten, weil das einfach nicht in unserer Hand lag. Also man ist auf so viele Dinge oder von so vielen Dingen abhängig und angewiesen. Das hat mich ziemlich frustriert auch, weil ich ja auch die Menschen sogar persönlich hier stehen hatte, die mir Leid geklagt haben, und das war sehr extrem belastend, ne? Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch eine unglaubliche Befreiung gewesen, also ins Positive, als ich die ersten Schlüssel habe übergeben dürfen. Mhm. Also ein ganz, ganz toller Moment hier in Krählingen, weil ich erinnere mich an eine Geschichte in Kahlenborn, wirklich am Heiligen Abend, wo ein Mann aus Dernau mit seinem kleinen Weihnachtsbaum und seiner Reisetasche ankam, wo wir noch mit einem Kollegen unter dem Tiny House lagen und die Begleitheizung installiert haben. Und er gesagt, mir wurscht, ich ziehe jetzt hier ein, danke. Also das war, und das war so toll einfach, ne? Also da hat man gesehen, da geht es dann voran. Aber bis dahin, das war unglaublich zäh.
Und viele sprechen jetzt oder über so eine Veränderung im Allgemeinen, auch des Bewusstseins, der Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt. Kannst du das auch feststellen bei den Menschen hier im Tal und auch bei dir vielleicht? Was hat sich verändert oder hat sich was verändert?
Also relativ am Anfang nach der Flutkatastrophe habe ich immer gesagt, boah, also ein bisschen mehr Demut täte uns allen sehr gut. Ich glaube, wir leben leider in einer Zeit, wo uns schwere Naturkatastrophen oder sonstige Dinge treffen können und auch verstärkt treffen. Und da ist es ganz gut, einfach ein bisschen demütiger durchs Leben zu gehen, so generell auch in der Gesellschaft. Ne? Das hat noch nicht mal was mit der Flutkatastrophe zu tun. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das ist mir nochmal bewusst geworden. Ich war die ersten Tage so begeistert davon, wie solidarisch die Menschen sind, also wie man aufeinander zugeht. Also der Mensch kann das. Ne? Also wir sind dazu in der Lage, aber leider immer nur in großer Not. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir das natürlich auf Strecke wünschen. Aber
dass wir solidarisch bleiben, nicht nur in Katastrophen.
Ja, das wäre schön, aber ich glaube, so ist der Mensch leider nicht gebaut, nicht gestrickt. Insofern müssen wir halt gucken, wie wir das Beste draus machen. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, die eigentlich auch die Welt ein Stückchen verbessern wollen, wenn ich es mal so ein bisschen überspannt sage. Also wirklich festgestellt, dass es viel zu tun gibt, um auch mal ein paar Sachen wieder zu befrieden, ne, in alle Richtungen. Und da bin ich auf sehr nette Menschen getroffen, die auch eine ähnliche Wertevorstellung und Philosophie haben. Das fand ich ganz, ganz heilsam auch mal. Und ich habe auf jeden Fall, gehe auch raus mit der Erkenntnis, was ich vorher nicht gedacht hätte, dass wir dazu in der Lage sind, uns gegenseitig zu unterstützen. Also das war auch was ich so in der Form nicht erwartet hätte, wo ich positiv überrascht bin. Nichtsdestotrotz würde ich es mir noch deutlich intensiver und auch in anderen Bereichen wünschen. Aber gut, ist halt schwierig. Aber kann man nur selber was für tun. Ne? Also ich versuche danach zu leben und zu handeln. Und wenn ich da auf Menschen treffe, die das ähnlich sehen, sind wir ja schon mal ein Schrittchen weiter.
Und ich sehe jetzt gerade, dass du auch ein intensives Leben führst, so Termine und so. Wie schaffst du das?
Das ist eine gute Frage. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Also grundsätzlich kann ich sagen, alles, was ich in meinem Leben beruflich mache, hat tatsächlich auch was mit Berufung zu tun. Und dann ist es so, dass sich das nicht wie Arbeit anfühlt. Und dann ist man durchaus in der Lage, auch 10, 12, 14 Stunden zu arbeiten, ohne dass man ausgelaugt ist. Aber es ist schon sehr anstrengend. Also das kann ich sagen. Ich habe ja meinen Musikclub in Frankfurt. Ich habe die Gastronomie hier in Krellingen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ne? Also das, ich brenne auch für Kunst und Kultur. So haben wir uns auch kennengelernt. Deswegen werde ich das definitiv nicht aufgeben. Und freue mich auch, dass ich hier in Krellingen das Kulturcafé Alte Krähe etablieren konnte, wo auch Kleinkunst, musikalische Acts stattfinden können. Das ist auf jeden Fall was bleibt. Und das nebenbei helfen hat sich also auch zum Fulltime-Job entwickelt. Das ist ziemlich zeitintensiv. Aber ich kann immer nur sagen, ich habe immer viel gearbeitet und gern gearbeitet, aber ich habe noch nie so viel gearbeitet wie im Moment, aber auch noch nie so wertvoll.
Glaubst du weiter, dass das Ahrtal ein Beispielgebiet sein konnte für ganz Deutschland?
Du willst ja wahrscheinlich auf oder Lessons learned heraus, was wir in der Flutkatastrophe gelernt haben. Da ist natürlich mein Thema, womit ich mich befasse, spontane, freiwillige, ungebundene Hilfe. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir aus der Zivilgesellschaft unglaublich viel bewegen können. Dass es aber auch wichtig ist, dass das koordiniert abläuft. Dass es wichtig ist, dass wir in Netzwerken denken, in Kooperationen denken und dass die Erkenntnis dann ist, dass wir unglaublich viel positiv bewegen können. Dass es auch wichtig ist, einen Mind-Changing-Prozess anzustoßen auf allen Ebenen. Also was wir auch immer wieder erleben, ist gruppendynamisches Verhalten. Die da oben, ne? Wir hier unten. Also es ist immer so ein bisschen, ich habe das gerne gesagt oder verglichen mit nach der Flutkatastrophe, unmittelbar danach, waren wir in der Weltmeisterschaft. Das heißt, es war egal, welchen Fußballclub du ursprünglich in deinem Herzen trägst. Du hast gemeinsam gejubelt, gemeinsam geweint und gemeinsam irgendwie das weggeschafft. Aber nach einer Zeit hört das auf. Ne? Und dann hast du wieder Schalke gegen Dortmund oder so, um es mal so plakativ zu beschreiben. Und das ist auf jeden Fall was, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten, da auch zu gucken, dass man halt, wie gesagt, diesen Mind-Changing-Prozess anstößt. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Aussage, die aus der Richtung Bundeswehr kam. Wir in der zivilen Hilfe sind irgendwie kritische Masse. Ja? Also auch da muss ein Umdenken stattfinden. Und ich finde, ein Ziel muss sein, dass wir da Erkenntnisse gesammelt haben und dass wir viel mehr nach Kompetenzen die Aufgaben verteilen müssen. Dass es durchaus sinnvoll macht, sinnvoll ist, dass es eine Feuerwehr gibt, die nach Strukturen arbeitet oder eine Bundeswehr, ne, oder Katastrophenschutz, dass die nach Schema F arbeiten, was auch gut so ist. Aber dass es auch gut ist, dass es eben freiwillige, ungebundene Hilfe gibt, weil die sich viel schneller organisieren können. Und wenn es da eine Schnittstelle gibt, und so sehe ich uns im Helferstab als Scharnierstelle, als Infrastrukturgeber für eben diese Bereiche, um das zu verbinden, dann haben wir mit Sicherheit alle ein Stückchen dazugelernt, weil in der Theorie gibt es ganz, ganz viele Ansätze zum Thema spontane, freiwillige Hilfe. Aber in der Praxis wurde das noch nicht umgesetzt. Da ist jetzt sehr viel Bewegung drin. Und das freut mich auch, dass wir da an ganz vielen Stellen auch Partner sind und Gesprächspartner auf Augenhöhe und auch mitwirken dürfen mit Universitäten, Hochschulen, Katastrophenschutz und wer alles in dem Bereich auch aktiv ist. Also ich glaube, das ist was ganz oben steht, aus, das haben wir daraus gelernt. Nach Kompetenzen verteilen, uneitel, einfach auch mal zu sagen, das kann ich nicht, das lasse ich besser. Das ist auch eine Erkenntnis. Das würde ich mir auch wünschen, dass das der eine oder andere mal beherzigt und sagt, nee, komm, das gebe ich lieber mal ab an den und den.
Ja, klingt ganz, ganz gut und bringt mir auch zum Nachdenken, besonders jetzt, wenn wir die Welt sehen, wie sich entwickelt, hast du manchmal das Gefühl, das hat dich vorbereitet, irgendwie für, oder kann man nie vorbereitet sein, oder hast du ein Gefühl, du bist resilienter geworden oder irgendwie?
Ja, also ich würde mich grundsätzlich schon mal als resilient beschreiben, also Ich kann hier ein konkretes Beispiel nennen, was mich sehr geschüttelt hat, jetzt vor kurzem. Da war ich auf einer Fachtagung zum Thema Resilienzstrategien, Risikomanagement, Katastrophenprävention. Und es waren unter anderem Menschen dabei und Institutionen, die sich jetzt mit der Flutkatastrophe auseinandersetzen. Aber das Ganze war eigentlich international. Und es war auch eine Bürgermeisterin aus, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Tansania, aber ich bin nicht ganz sicher. Und jeder hat so erzählt, was für Fortschritte gelaufen sind. Und ich sage jetzt mal, im Zuge der Flutkatastrophe wurde erzählt, ja, es läuft so langsam und es geht nichts voran und wir sind jetzt schon anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe und seht, wie es hier aussieht. Was ich auch in Teilen nachvollziehen kann, ne? Also gar keine Frage. Und dann kam die Bürgermeisterin und die hat gestrahlt und hat gesagt, ich bin im Moment sehr, sehr glücklich, denn wir haben es nach 10 Jahren harter Arbeit geschafft, dass wir einmal am Tag unseren Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu frischem Trinkwasser gewähren können. Das hat mich so geschüttelt, weil ich gedacht habe, wie krass ist das denn bitte schön? Ich gehöre selbst zu den Menschen, wenn bei mir 2 Tage die Klospülung nicht geht, dann gehe ich auf die Barrikaden. Das heißt, ich habe festgestellt, dass wir einen unfassbar hohen Anspruch haben. Und dass es, glaube ich, uns allen gut täte, jetzt bin ich wieder bei der Demo, zu sagen, es wäre, glaube ich, echt mal wichtig zu schauen, wo leben wir und wie sind wir hier aufgefangen? Also schlimmer geht an der Stelle immer. Und natürlich ist eine ganz, 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 ganz schlimme Katastrophe passiert. Und natürlich ist es furchtbar, dass durch eine Verkettung, was ja gerade aufgearbeitet wird im Untersuchungsausschuss und wo mit Sicherheit noch Ergebnisse rauskommen, dass da auch Fehler, ganz, ganz eklatante Fehler passiert sind. Aber am Ende sind wir Gott sei Dank in der Region, wo wir sind und werden gut aufgefangen. Und das ist was, das ist eine Erkenntnis, die ich persönlich daraus ziehe. Und das hat nichts mit Schönreden zu tun, sondern davon bin ich wirklich überzeugt bei alledem, auch wenn ich mich oftmals ärgere über langsame Abarbeitung, über Bürokratie, über was weiß der Geier, was alles auf uns einbricht und was man nicht für 1000 Formulare beibringen muss, um Dinge zu regeln. Aber eigentlich kann ich sagen, im Vergleich zum Weltgeschehen, zu Kriegen, zu irgendwie Erdbeben und das Erdbebengebiet ist so groß wie ein Großteil von Deutschland. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Können wir eigentlich sagen, wir dürfen auch froh sein, dass wir hier so einen guten Zusammenhalt haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dürfen auch da positiv bleiben und voller Hoffnung und vielleicht auch das ein oder andere, ich sage jetzt mal überspitzt, Mimimi, mal beiseite packen. Ohne, also ich hoffe, du verstehst das richtig. Also ich will nicht sagen, ne, dass alles rosarot ist, aber so die Wahrheit liegt doch oftmals in der Mitte.
Und persönlich, was hat dir geholfen durch diese ganze Krise und die Flutkatastrophe? Was hat dir Halt gegeben? Was war heilsam für dich?
Also heilsam für mich waren die Gespräche mit Menschen, die betroffen waren, die gesagt haben, also die ihre Geschichte, die sich geöffnet haben, die gesagt haben, Mensch, es ist total wichtig, was du machst, es ist wichtig, was ihr macht. Ich sage jetzt mal, das hat ja weniger was mit meiner Person zu tun, sondern mit der Arbeit, die dann im Kollektiv entstanden ist. Aber das war natürlich nicht immer leicht, denn ich habe auch festgestellt, je weiter ich meinen Kopf aus dem Fenster strecke, desto mehr herabfallende Ziegel treffen mich mit Dingen, wo ich denke, was ist denn hier los? Also mir war nicht klar, dass Helfen am Ende so schwer sein kann und so negativ auch wahrgenommen werden kann. Obwohl man ja bemüht ist, irgendwie hilfreich zu sein. Also das war mit Sicherheit auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich aber nicht davon abgehalten hat, bis heute zu sagen, es ist durchaus sinnvoll. Und ich bin sehr froh, dass wir uns im Team immer wieder hinterfragen, welche Positionen, die wir oder welche Projekte, die wir angeschoben haben, machen noch Sinn. Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass ich denke, es ist auch wichtig loszulassen. Also ein Credo ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich finde, je schlimmer eine Katastrophe ist oder je schlimmer die äußeren Umstände sind, desto wichtiger ist dieses Gemeinsame, dieses wir haben uns zumindest. Und deswegen ist das für mein Dafürhalten ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass auch in der Ruinenregion, dass aber auch schöne Dinge stattfinden müssen. Es ist viel weggespült, aber das ist jetzt auch eine Chance, Dinge einfach zu bewegen, also in allen Bereichen. Und Kunst und Kultur ist definitiv ein Strang, wo man sagen kann, komm, lass uns was bewegen.
Lasst uns was bewegen und lasst uns mehr Demut haben. Worte von Missy Mottewon, die ich für mich behalte. Folge 26 des Podcasts 89 Schritte. Ich bin Diana und wünsche allen Gesundheit und gute Zeit. Bis zu der nächsten Folge.